Ich lese den Bibeltext für heute Morgen, Markus Kapitel 8, 27 bis 30. Und Jesus ging hinaus mit seinen Jüngern in die Dörfer von Caesarea Philippi, und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten: Johannes der Täufer, und andere: Elia, andere aber: einer der Propheten. Und er sprach zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und Jesus bedrohte sie, dass sie niemand von ihm sagen sollten. So um die Jahrhundertwende zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert, da gab es in dem geistigen Fundament des christlichen Abendlandes einen enormen Schock. Man entdeckte nämlich an vielen Stellen dieser Welt Religionen, die attraktiv waren. Man entdeckte Menschen, die es mit ihrem Glauben ganz, ganz ernst nahmen und die das für das Wichtigste in der Welt hielten. Bis dahin hatte man ja im christlichen Abendland gemeint, wir, die Christenheit, wir sind die Spitze aller Religionen, da geht nichts drüber. Und jetzt entdeckte man, da gibt es so vieles andere. Ist das wahr, dass Jesus der einzige Weg ist? Oder gibt es nicht auch ganz andere Zugänge zu Gott, die wir bloß bisher nicht mitgekriegt haben? Der ehemalige Direktor des Referats Weltmission beim Ökumenischen Rat der Kirchen, Eugene Stockwell, der hat bei einer großen Konferenz in San Antonio gesagt: Natürlich ist für mich Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber das kann ich nicht gleichermaßen für alle Menschen dieser Erde auch sagen. Es gibt auch andere Zugänge zu Gott. Aus dieser Situation damals in der Zeit der Aufklärung wurde der Vers formuliert: Ob Christe, Jude, Hottentott, wir glauben alle an einen Gott. Also gebt das Suchen auf nach dem richtigen Weg. Geht einfach konsequent euren Weg. Glaubt konsequent das, was halt euer Glaube ist. Nun leben wir ja gegenwärtig in einer Zeit, die so ganz ähnlich gestrickt ist. Eine globale Welt, Hochreligionen, die sich attraktiv präsentieren, wenn sie nicht gerade Flugzeuge in die Luft sprengen. Menschen, die es mit ihrem Glauben so ernst meinen, wie viele der sogenannten Christen nicht. Also, was soll das eigentlich mit dieser Einmaligkeit von Jesus und mit der Einmaligkeit des Glaubens an ihn? Ist das nicht tatsächlich so, wer das noch vertritt und wer dafür auftritt und eintritt, das ist ein hoffnungsloser Fundamentalist, letzter Gruß des vergangenen Jahrhunderts. Es war ja bitter, dass als diese beiden jungen Missionarinnen im Jemen ermordet worden sind, es eine deutsche Tageszeitung fertiggebracht hat, die noch kräftig in die Pfanne zu hauen, nach dem Motto: Sind ja selber schuld. Warum gehen die mit so einer Absicht dahin, als Christen zu missionieren? Was soll das? Neulich bei einer Tenzing-Veranstaltung, da hat ein eine Mitarbeiterin von Tenzing eine Andacht gehalten und die Spitze der Andacht war: Es ist egal, was du glaubst, der Hauptsache du glaubst. Nun finde ich das ja sowieso schon blöd. Also zum Beispiel, wenn jemand von Stuttgart nach Nürnberg will, wenn man denen sagt, geh auf den Stuttgarter Hauptbahnhof, steig in irgendeinen Zug ein, egal welcher Zug, Hauptsache du fährst. Also man muss ja wissen, ob man ankommen will. Und nun werden wir von Markus an eine Stelle in Galiläa, im Norden Galiläas geführt, wo diese Frage auf dem Prüfstand steht. Ist Jesus der Einzige? Ist Jesus die Schlüsselfigur der Weltgeschichte? Ist er das Zentrum der Geschichte? Ist er tatsächlich der, der von Gott kommt, Gott offenbart, direkt, der in Person die Gegenwart Gottes ist? Oder hat er ein Angebot unter anderen und wir dürfen fröhlich weitersuchen? Caesarea Philippi, eine Stadt im Norden Galiläas, kein unbedeutendes Kaff, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagten, sondern das Zentrum von Religion. Es gab dort den bedeutenden Kaisertempel. Die römischen Kaiser wurden ja zunächst als Halbgötter, später dann ganz als Götter verehrt. Immer dann, wenn sie gestorben waren, wurden sie in den Rang eines Gottes erhöht. Der Kaiser Vespasian hat, als es zum Sterben kam, er war so ein Zyniker, hat gesagt: Hilfe, jetzt werde ich auch noch ein Gott. Und der wurde dort verehrt. Vom Kaiser erwartete man Großtaten, Wunder, Heil der Welt. Es gibt ein Adventslied des Virgil über den Kaiser Augustus. Wenn man es nicht wüsste, dass er den Kaiser Augustus meinte, könntest du denken, es wäre ein Adventslied aus dem Gesangbuch. Aber alles konzentriert auf den Kaiser. Und dann stand in Caesarea Philippi an den Jordanquellen da oben im Norden Galiläas der Pan-Tempel, der Tempel des Hirten und Waldgottes Pan, ein hohes griechisches Heiligtum. Das griechische Heidentum hatte ja die ganze antike Welt besetzt. Man konnte alle möglichen Götter verehren, Griechenlands und darüber hinaus. Und der römische Staat war in puncto Religion absolut tolerant. Da konntest du glauben, was du willst, ob du an Zeus oder an Isis oder an Midas oder an die Hühneraugen der Großmutter glaubst. Völlig egal. Hauptsache, die kommen sich nicht ins Gehege und streiten sich nicht. Niemand erhebt den Anspruch, das ist es und das gilt für alle. Und genau an dieser Stelle stellt Jesus seinen Jüngern diese Frage. Und Petrus antwortet: Du bist der Christus. Und damit wir das recht verstehen, müssen wir uns nochmal vor Augen halten, was der Titel Christus eigentlich beinhaltet. Es ist ja nicht der zweite Name von Jesus, sondern es ist ein Titel. Der Titel Christus beinhaltet nicht, hier ist ein bedeutender Religionslehrer. Und wer religiös auf dem Laufenden sein will, möchte sich gefälligst auch mal damit beschäftigen. Christus bedeutet auch nicht, hier ist ein tiefsinniger Weisheitslehrer. Wer intellektuell was auf sich hält, der muss ihn schlicht mal zur Kenntnis nehmen. Und es bedeutet auch nicht, hier kommt ein radikaler Sozialrevolutionär daher, vor dem man nur Hochachtung haben kann und der gute Tipps zur Bewältigung der gesellschaftlichen Schwierigkeiten gibt. Was sagen denn die Leute? Fragt Jesus. Die einen sagen, du bist Johannes. Also ein aufsehenerregender, auch ärgerlich aufsehenerregender Prophet. Andere sagen, du bist Elia, du bist noch ein bisschen höher, du bist so die Spitze der alttestamentlichen Prophetie. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist das, was Petrus sagt. Du bist der Christus. Das heißt, du bist die Mitte. Du bist der, der direkt von Gott kommt. Du bist der Heilsbringer. Du bist der, der die Menschheitsfragen im tiefsten löst. Du bist der, der die Geschichte zu seinem Ziel führt. Und du bist der, der Menschen wieder mit Gott zusammenbringt. Nichts weniger, sagt der Petrus. Du, der Rabbi aus Nazareth, der gelernte Bauhandwerker aus der Werkstatt des Josef. Du bist der Richter aller Menschen. Da steckt Sprengkraft drin, wenn jemand das sagt. Dem kann man widersprechen. Und es wird ihm tausendfach in dieser Welt widersprochen. Den kann man bekämpfen. Und es wird vielfach bekämpft, dieses Bekenntnis. Aber es steht mitten in der Zeit. Du bist das. Weniger sagt die Bibel nicht. Im Jahr 2000 war ja der große, die Expo in Hannover. Und da war ja auch dieser Wahl. Weiß nicht, vielleicht ist jemand von euch dort gewesen damals. Und das war ja so konzipiert, dass unten die Leute erst reinkamen, dann diesen Animationsfilm über den verlorenen Sohn sahen. Dann kam sie über die Rolltreppe hoch in das Ausstellungsgelände. Und dann wurden sie als erstes eingeladen in einem Raum, wo ihnen nochmal erklärt wurde, was dieser Film eigentlich bedeutet. Ich habe 3 Wochen dort mitgemacht. Und das ist interessant, was für Leute da in diesen Raum reinkamen. Natürlich kamen auch Christen rein. Aber es kam zum Beispiel auch ein Araber aus Saudi-Arabien mit seiner ganzen Familie, die füllten schon den Raum. Und wir haben das so angelegt, dass wir am Schluss ein Übergabegebet vorgelesen haben. Das stand da an der Wand und haben dann gesagt, und wenn Sie den Eindruck haben, das will ich auch und das will ich jetzt, dann beten Sie das für sich mit. Eines Tages, da hatte ich also wieder mal auf dieses Gebet hingewiesen, hatte dieses Gebet gesprochen. Da kommt eine junge Frau auf mich zu. Man sah sie an, sie kommt aus südländischen Gefilden, stellte sich dann raus, sie kam aus dem Iran und sagte, wissen Sie, ich bin Muslimin. Das Gebet kann ich ganz mitsprechen. Bis auf den einen Satz. Obwohl ich es ahnte, habe ich gesagt, welcher Satz ist denn das? Da sagt sie, der Satz, durch Jesus Christus hast du mir deine Liebe gezeigt. Lassen Sie den Satz raus und jede Religion kann es mitsprechen. Ich habe zu ihr gesagt, ich gratuliere Ihnen, Sie haben genau den Knackpunkt gefunden. Genau das ist es. Der Petrus sagt, du bist der Christus. Es ist ein Bekenntnis. Und dieses Bekenntnis ist für die Öffentlichkeit. Es gibt bei Markus eine Schwierigkeit. Bei Markus Evangelium kommt immer wieder mal, wenn jemand so lautstark an die Öffentlichkeit tritt, mit diesem Bekenntnis, dass Jesus sagt, schweig still. Man weiß nicht so ganz genau, weshalb. Vermutlich, weil er erst seinen Kreuzesweg gehen will, um dann am dritten Tag herrlich aufzuerstehen, wo vor aller Welt deutlich wird, er ist's. Aber wir leben ja nach Ostern. Und dieses Bekenntnis, dass es Jesus ist, er alleine, dieses Bekenntnis gehört in die Öffentlichkeit. Also es ist ja schon deutlich geworden, ich habe die längste Zeit meines Lebens in der DDR verbracht, 40 Jahre unter Rotlichtbestrahlung gesessen. Und da ist mir etwas aufgefallen. Die SED-Oberen, die nannten die Christen immer Menschen mit religiösen Gefühlen. Ich habe mich zwar immer gefragt, wo die bei mir sitzen sollen. Ich habe es nie rausgekriegt. Aber ich habe gewusst, was sie damit ansagen wollten. Die, die das noch glauben, das sind die letzten Heuler der Geschichte. Das sind die, die noch nicht auf die Höhen der Wissenschaft emporgeklettert sind. Das sind die letzten Wurmfortsätze der Evolution. Die mit den religiösen Gefühlen. Das Bekenntnis des Petrus ist keine Winkelangelegenheit. Es ist für die Öffentlichkeit gedacht. Die Welt muss es erfahren, dass Gott da ist in dem Mann aus Nazareth. Ich habe ja festgestellt, unter uns Christen gibt es so, vielleicht ist das bloß in Deutschland so, aber unter uns Christen gibt es so eine bestimmte Mentalität. Immer dann, wenn wir mal rausrücken sollen mit dem Bekenntnis zu Jesus, da fangen wir an, uns im Vorhinein dafür zu entschuldigen. Nach dem Motto, entschuldigen Sie, dass ich jetzt mal fromm rede. Entschuldigen Sie, dass ich geboren bin, es kommt nie wieder vor. Vor ein paar Tagen saß ich beim Friseur. Es war wieder mal notwendig, obwohl der jetzt ständig Finderlohn bei mir verlangt. Da fängt er an und sagt, na, die Kirchenaustritte hören ja auch nicht auf. Und mir war sofort klar, das ist jetzt die Chance, die Sache auf den Punkt zu bringen. Und da habe ich gesagt, ja, wissen Sie, wenn wir als Christen nicht mehr unser Kerngeschäft betreiben, da erübrigen wir uns selber. Da fragt er, was ist denn das Kerngeschäft? Und das war der Moment, da konnte ich mit ihm von Jesus reden. Da konnte ich seinen Blick auf den Mann aus Nazareth lenken. Das Bekenntnis von Jesus muss in die Öffentlichkeit. Öffentlich muss gesagt werden, er ist der Herr. Und es ist nirgendwo in der Bibel verheißen, dass wir dabei durch ein Spalier von Beifallsstürmen gehen. Manche denken das ja. Wenn ich dann mich endlich mal aufraff und sage, ja, ich gehöre auch zu denen mit Jesus, dass da alle Leute an der Seite stehen und sagen, ja, ist ja toll, darauf haben wir ja schon längst gewartet. Und dann fangen sie an zu klatschen. Es kann sein, du bekennst das und dann fangen sie an, dich zu verhauen. Das ist viel öfter der Fall. Das war schon in der ersten Gemeinden so. Wisst ihr, wie die Christenverfolgung eigentlich angefangen hat? Es war eigentlich eine Lappalie. Es gab, weil das Römische Reich ein Vielvölkerstaat war, musste dieser Vielvölkerstaat seine unterschiedlichen Ethnien natürlich beieinander halten. Und die machten das mit einem Kaiserfest einmal im Jahr. Da wurde das Standbild des Kaisers aufgestellt und jeder römische Bürger musste jetzt in die Räucherschale vor dem Standbild des Kaisers 3 Räucherkörner reinstreuen und dabei laut sagen, Kyrios Caesar, Herr ist der Caesar. Es gab nur eine einzige Gruppe, die war ausgespart, das waren die Juden. Die waren immer schon so rebellisch gewesen und da hatten die Römer gesagt, mit denen hat sowieso keinen Zweck, lass die mal, die sind auch sonst loyal. Und in der ersten Zeit dachte man ja immer, die Christen, das wäre so eine Sekte der jüdischen Religion. Und dann stellten die Römer fest, aber die konnten nicht mehr miteinander. Und jetzt wurde von den Christen erwartet, dass sie dieses Kaiseropfer bringen. 3 Räucherkörner. Und dabei nur der Satz, Kyrios Caesar. Und damit begann die Christenverfolgung. Denn die Christen standen auf und sagten, nix da. Unser Bekenntnis heißt, Kyrios Jesus. Herr ist Jesus. Und da geht nichts drüber. Du bist der Christus. Am 31.05.1934 verabschiedeten die führenden Personen der bekennenden Kirche die Barmer theologische Erklärung. Gegen den Führer und die Vorsehung und die Arisierung, die in die Christenheit Eingang gefunden hatte. Bekennen Sie Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Du bist der Christus. Ich kenne euch ja, jedenfalls die meisten von euch nicht. Ich weiß ja nicht, in welchem Umfeld ihr lebt. Und ob da bekannt ist, dass du zu Jesus gehörst, dass er dir das Wichtigste, das Wesentlichste ist. Ich weiß es nicht, ob das überhaupt so ist. Aber wenn es so ist, dann darf das keine Winkelsache bleiben. Dann darf das nicht in der Ecke bleiben, zu Hause, sehr privat. Sondern das muss laut werden, das muss deutlich werden. Unsere Welt braucht das. Menschen brauchen das, dass sie erfahren, Gott ist da. Und er hat einen Namen und der heißt Jesus. Ich wohne ja seit 13 Jahren in Franken. Die Franken sind ein ganz lieber Menschenschlag. Allerdings, sie äußern sich schwer nach außen. Ne? Wenn die sich freuen, freuen die sich mehr nach innen. Das siehst du manchmal gar nicht. Und so ist es oft mit unserem Glauben. Natürlich glaube ich, dass Jesus der Herr ist. Natürlich glaube ich, dass er der Heiland der Welt ist. Aber bitteschön, nicht nach außen dringen. Man will ja niemanden auf den Wecker gehen. Man möchte ja gerne mit allen weiterhin gut Freund sein. Also, dieses Bekenntnis ist ein Bekenntnis für die Öffentlichkeit. Und das Zweite, was ich dazu noch sagen will, es ist ein persönliches Bekenntnis. Die Leute können ja ihre Meinung haben über Jesus so oder so. Das haben die auch heute so oder so. Es gibt kein großes Fest der Christenheit um Ostern, Weihnachten oder Pfingsten, wo nicht der Spiegel irgendein Artikel veröffentlicht, meistens aus der Feder des verstorbenen Rudolf Augstein, wo der seine Meinung über Jesus kundtut. Können Sie haben. Die Frage ist nur, was bekennst du denn? Was bekennst du? Diese Frage stellt Jesus seinen Jüngern. Nachdem er erst abgefragt hat, was sagen die anderen, fragt er jetzt, was sagt denn ihr? Was sagst du? Seht ihr, es gibt einen ganz wichtigen Buchstaben. Das ist der Buchstabe M. Es ist nämlich ein Riesenunterschied, ob ich sage, Jesus ist ein Herr, oder ob ich sage, Jesus ist mein Herr. Da wird alles anders. Und darauf kommt es an, dass ein Mensch bekennt und sagt, Jesus ist mein Herr. Mein Christus, mein Erretter, mein Erlöser. Und da geht es nicht um eine Privatisierung des Glaubens. Glaube ist nicht eine Privatsache, die niemandem was angeht. Sondern es geht um die entscheidende Frage. gehöre ich ganz mit Haut und Haaren, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, mit meinen Gaben und mit meinen Grenzen, gehöre ich diesem Herrn an? Das ist die Frage. Die Frage des persönlichen Bekenntnisses. Einer der ganz großen Bibelausleger, Julius Schniewind, der schreibt zu diesem Text: Unser Gespräch stellt die Jünger vor die bewusste Entscheidung. Klingst du dich da ein und sagst: Jesus, das ist mein Herr? Es geht nicht um die Frage, ob du findest, dass das oder das, was Jesus getan oder gesagt hat, auch hilfreich und gut ist, sondern es geht um die Eigentumsfrage. Ob du dich von Jesus greifen lässt und er dich mitnehmen kann in den Himmel hinein. In meinem Alter ist es so, da hat man dann schon ab und zu miterlebt, wie Menschen aus der nächsten Umgebung, Freunde, Verwandte, gestorben sind. Ich weiß nicht, ob du mal bei dem Sterben eines Menschen dabei gewesen bist. Richtig in der Zeit, wo er seinen letzten Schnaufer tut und dann ist zu Ende. Meine Frau und ich, wir haben das große Vorrecht gehabt, vor 2 Jahren bei so einem Sterben meines Schwagers dabei zu sein. Und wisst ihr, was das für ein Eindruck ist? Was es für ein Eindruck ist, wenn dieser sterbende Mann mit der letzten Kraft seines Lebens sich einklingt in das Gebet: So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich will allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich mit. Wisst ihr, da bleibt das Bekenntnis zu Christus nicht draußen, sondern das ist das persönliche Bekenntnis eines Menschen, der vor den Toren der Ewigkeit steht und weiß, dieser Herr lässt mich nicht los. Er ist's. Er führt mich hinein in die ewigen Wohnungen. Nun muss ich noch einen kleinen Zusatz zu diesem Text machen. Es gibt ja diese Geschichte in verschiedenen Evangelien. Und bei Matthäus gibt es noch eine zusätzliche Erklärung. Als nämlich der Petrus dieses Bekenntnis ausspricht, da sagt Jesus: Selig bist du. Das hat dir nicht dein Verstand gesagt, sondern das hat der Vater im Himmel dir offenbart. Das hat mich auf den Trichter gebracht, dass ein Mensch es persönlich glauben und bekennen kann, dass er es finden kann. Jesus, der ist es. Damit das passiert, muss an uns etwas passieren. Da muss der Heilige Geist unser Verständnis öffnen, unsere Augen auf Jesus richten und uns erklären, dass er das ist. Jedes Mal, wenn es zu so einem Bekenntnis kommt, ist es ein Wunder des Geistes Gottes. Es gab mal eine Zeit, da war es üblich, dass man so Aufkleber, christliche Aufkleber, überall hinsetzte. Also, Jesus macht glücklich. Oder Jesus löst deine Probleme. In der Schule, neben der wir wohnten, hatten das mal ein paar junge Leute an die Tür des Lehrerklos geklebt. Und ein Aufkleber, der hieß, I have found it. Ich hab's gefunden. Nun ist das ja noch sehr vage. Besser hätte ich gefunden, dass dort drauf steht, I have found him. Ich hab ihn gefunden. Den Messias Gottes, den Christus, die Schlüsselfigur der Weltgeschichte. Das ist das Grundbekenntnis der Christen. Wir haben ihn gefunden. Ich hoffe, du kannst in das Bekenntnis einstimmen. Amen.